SRF 1. SRF 1.
Am Sonntag fängt das neue Jahr an. Haben Sie schon einen Kalender gekauft für das Jahr 2017? Wenn nicht, ist das da vielleicht ein Tipp. In vielen Regionen der Schweiz gibt es immer noch die typischen Volkskalender. Ein Kalender mit den Namenstagen und Tipps, zum Beispiel, wenn das man am besten sät und pflanzt. Ein Kalender, wo man aber auch ganz viele Geschichten und Gedichte aus der jeweiligen Region drin kann lesen. Solche Kalender gibt es auch in der rätoromanischen Schweiz, zum Beispiel im Engadin. Der Kalender Ladin. Der Kalender ist ein Generationenprojekt. Der Schriftsteller Tschöri Klein-Guti und seine Tochter Sidonia gehen ihn zusammen raus. Er ist 71, sie 38. Gibt es nicht etwa Konflikt zwischen der jungen und der alten Generation?
Nein, das haben wir nicht gehabt. Aber das hat auch mit dem zu tun, dass mein Vater jung geblieben ist, sozusagen, und ich aber konservativ bin. Da haben wir fast nie einen Konflikt gehabt, weil ich so konservativ bin und er so liberal und neu denkend.
Man hört es, die konservative Tochter und der junggebliebene Vater arbeiten gerne zusammen. Warum ihr Kalender auch bei der jungen Generation gut ankommt, das hören wir hier in dieser Stunde in der Schnabelweide, am Mikrofon Marietta Tomaschett.
Hey, diavolo, rapan, mi nuotec
Die Musik macht den Auftakt zu dem, was jetzt kommt. Rätoromanische Musik La Pura von der Corinne Gurschelles hier in der Schnabelweide bei SRF 1. Und wir machen heute einen Ausflug in die Romancia. Wie in anderen Regionen kaufen auch dort zum Jahresende viele Leute einen Volkskalender im traditionellen Büchli, wo nicht nur jeden Tag vom Jahr drin ist mit den Namenstagen und den astronomischen Angaben, sondern auch sonst mit vielen nützlichen Informationen zum Bauernjahr, aber auch Geschichten und Gedichte. In der Romancia gibt es nicht nur einen, sondern sogar drei Volkskalender, die bis heute sehr beliebt sind. Der Kalender Ladin fürs Engadin, dann der Kalender Romontsch, der ist für den katholisch Sur Selva und der Kalender per Minchachi für Sur Selva und der reformierte Teil von der Sur Selva. Was ist denn die Faszination von diesen Kalender? Warum sind sie auch heute noch so erfolgreich in Zeiten vom Internet- und Handykalender? Darüber hat Christine Capretz mit drei Gästen geredet. Mit dem Schriftsteller Jöri Klein-Gutti und seiner Tochter Sidonia, und sie gehen miteinander den Engadiner Volkskalender raus, den Kalender Ladin, und geredet hat sie auch mit dem Andreas Gabriel von der LIA Romancia, am Rätoromanischen Dachverband.
Werfen wir zuerst einen Blick in den aktuellen Kalender Ladin. Ich habe ihn hier vor mir. Es ist zwar ein Hochglanzpapier, aber das Design ist eigentlich sehr altmodisch. Die Schrift vom Titel «Il Kalender Ladin» ist in einer alten Serifenschrift, wie man es bei den Graffiti sieht, auf Engadiner Häusern. Und darunter steht noch der Spruch «Tanta Romanches be Romanches», also unter Rätoromanen redet man nur romanisch. Sidonia Klein-Gutti, warum so ein altmodisches Titelbild?
Ja, also wir haben das einfach weitergeführt. Nur die Schrift ist altmodisch, eigentlich, würde ich jetzt sagen. Und natürlich der Spruch, den man einfach beibehalten hat, der stammt noch von Peter Lansel, der 1911 das Kalender Ladin gegründet hat.
Aber das heisst, Sie bezeichnen sich stark auch auf die Anfänge. Die Tradition, die Geschichte ist Ihnen wichtig, Jöri Klein-Gutti?
Ja, das ist uns wichtig, weil wir hängen ab von dem. Der Kalender Ladin wird über 2000 Mal verkauft jedes Jahr. Und das ist eine unglaubliche Zahl für so ein kleines Gebiet. Und das ist nur, weil die Leute das aus Tradition auch kaufen. Und wo wir schon nur den Rahmen geändert haben, hat das eine Revolution gegeben.
Vielleicht müssen wir erklären, welcher Rahmen. Das ist so wie ein auf fast alle, außer auf dem ersten Kalender, sind auf alle anderen Kalender. Es ist so wie ein Portal, oder wie kann man denn ja, sagen? Portal.
Ein Fensterrahmen.
Ja, sieht so aus.
Ein Fensterrahmen mit Blumenornament, könnte man sagen.
Genau, und das ist halt immer drauf. Das hat wie zum Kalender gehört. Und wir haben dann das Titelbild vom Kalender ein bisschen befreit vom Rahmen, aber der Titel selber, die Schrift, haben wir beibehalten. Das war der Kompromiss gewesen.
Und das allein schon hat die Leute...
Und das allein schon, der Rahmen gefällt hat, hat schon Reaktionen ja, bewirkt.
Aber ich muss sagen, es hat auch viele gegeben, die gesagt haben, bravo, haben wir mal etwas anderes gemacht.
Also, ja, okay.
Herr Gabriel, Sie nicken. Ist das etwas, was in den anderen Regionen gleich ist, die Verbundenheit zu der Tradition von diesen Kalender?
Ja, das ist, glaube ich, ein entscheidendes Merkmal. Das Format ist häufig das gleiche, das Erscheinungsbild. Man sieht noch die schönen Korteln, die da noch dranhängen, am Kalender Ladin, um sie aufhängen irgendwo im Haus oder im Stall. Das braucht man heute überhaupt nicht mehr. Es ist wichtig, dass es dran ist. Die Leute hängen ein bisschen an dem. Alles verändert sich und darum ist wichtig, dass man ein bisschen die Sammelobjekte, die man dann auch einreiht, schön auf dem Bücherregal, dass die einigermaßen gleich aussehen. Und trotzdem ist es wichtig, um weiterzuschreiten, Innovationen reinzubringen, sonst irgendwann ist es zu spät.
Der Kalender sieht tatsächlich auch sehr modern aus, wenn man ihn aufklappt, den Kalender Ladin. Trotzdem, traditionelle Titelbilder, wenn man reingeht, das sind moderne Schriften, modernes Layout. Sie stellen zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler vor. Sie haben Gedichte von zeitgenössischen Dichterinnen und Dichtern. Andreas Gabriel, ein Blick auf die anderen Kalender, ist das etwa ähnlich?
Ich glaube, jeder Kalender hat eine eigene Glitterung, aber die Themen sind die gleichen. Der Kalender ist sicher ein wichtiges Thema oder das Wichtigste überhaupt. Der Kalender hat eigentlich durchs Jahr geführt. Dort hat man alles notiert, wann ist Schnee gefallen, wann ist man auf die Alp, wann hat man gemeint. Also dort ist man zu dieser Zeit vielleicht in den Gründerjahren vielleicht auch abhängiger gewesen von der Landwirtschaft. Also durchs Jahr mit dem Kalender.
Das ist eine Seite pro Monat. relativ grob, aber es hat überall noch Platz für Notizen. Es hat einen Mondkalender dabei, es hat Tipps, wann man säen und pflanzen soll. Es ist wirklich so eine pure Kalenderfunktion.
Ganz genau. Und das sieht man überall ähnlich. Noch eine Literatur in verschiedenen Formen. Erstens für arrivierte Schriftsteller und Schriftsteller, aber immer auch für Junge, die eine Plattform bekommen haben, sei es im Kunstbereich oder im Literaturbereich. Das ist, glaube ich, das Konzept, das man überall ein bisschen sieht. Früher sicher auch Auflistungen von politischen Amtsträgern, von kirchlichen Sachen. Viele Auflistungen, die man heute nicht mehr so findet, weil man das natürlich anders sucht im Internet oder wie auch immer. Es war ein Informationsträger früher für viele Informationen vom Alltag, die man einfach kompakt ausgehändigt hat.
Jetzt gibt es in der Romancia, die ja eine relativ überschaubare Region doch ist, also auch nur ein Teil des Kantons Graubünden, gibt es heute noch 3 solche Volkskalender, bis vor kurzem sogar 4. Andreas Gabriel, das müssen Sie im deutschsprachigen Publikum erklären. Warum 3 Kalender für so eine kleine Region?
Richtig, das ist eine gute Frage. Es hängt zusammen mit der Topografie in Graubünden, mit den Talschaften, mit dem rätoromanischen Idiom, das sich dann entwickelt hat, die verschiedenen, für Sengadin, für Zurselva, für Mittelbünden. Und darum hat auch jede Region seinen eigenen Kalender. Es hängt auch zusammen mit der Sprachförderung, die sich um die Gründerjahre entwickelt hat. Liromansch ist beispielsweise 1919 gegründet worden.
Also der Dachverband.
Der Dachverband von der Sprachförderung. Anschliessend hat es in den verschiedenen Regionen Sprachorganisationen für die jeweilige Region gegeben. Union des Griers im Engadin, wenn wir beim Challenger Ladin sind. Und diese Sprachorganisationen haben vielfach dann einen Kalender rausgegeben für ihre Region.
Das heisst, es war sehr fest auch verbunden, schon gründig mit der romanischen Sprachbewegung?
Ja, richtig. Man hat das als Instrument auch gesehen, um die romanische Sprache zu fördern, um Literatur unter die Leute zu bringen, um für diese Themen zu sensibilisieren. Kalender ist ein Thema. Daneben gibt es noch Zeitungen, es gibt noch andere Sachen, Literaturreihen, die man rausgegeben hat in Buchform. Aber der Kalender ist ein Argument in der Sprachförderung.
Wie ist das heute, Sidonia und Thüring Kleinguti? Wie wichtig ist der Challenger Ladin für die Sprach- und Literaturlandschaft von Engadin?
Ja, für die Literatur ist es schon immer so, dass Leute, die etwas Neues geschrieben haben oder vor allem, die noch überhaupt keinen Namen haben, schickend mal schon der Redaktion ihre Probe. Und dann ist das der erste Ort, wo das publiziert wird von denen. Und das ist sogar bis heute so geblieben. Alle, zum Beispiel André Peer oder Louise Famos, die haben alle zuerst immer in dem Kalender die ihre ersten Sachen publiziert.
Also von den grössten romanischen Dichterinnen und Dichter, ja. Wie ist das denn, Sie als Redaktion, warten Sie auf Beiträge? Werden Sie quasi auch überrennt von Beiträgen oder müssen Sie eher suchen und die Leute motivieren zum Schreiben?
In den letzten Jahren war es nicht so, wie man es sonst immer hört, dass man Leute motivieren muss und dass man nichts hat, um zu publizieren. Also wir haben immer genug gehabt, wir haben auch für die etwas nicht publiziert, müssen abweisen. Was ich sehr geschätzt habe, ist, ich kann da Synergien nutzen, weil ich ja romanisch unterrichte an der Akademie Engadin. Und dann, wenn eine Schülerin oder ein Schüler sehr einen guten Text geschrieben hat oder so, dann habe ich gerade die Möglichkeit, um das auch den anderen Leuten zu zeigen. Weil der Challenger Ladin wird vielleicht nicht gelesen, aber gekauft auf jeden Fall von ganz vielen Leuten proportional. Und dann ist das eine sehr gute Plattform, um etwas zu publizieren. Ja,
und Sie machen den Kalender natürlich auch bekannt bei der jungen Generation, bei Ihren zukünftigen Leserinnen und Lesern.
Genau. Die sind dann stolz, dass sie etwas haben, wirklich in so einem Kalender, der wichtig ist bei älteren Leuten und auch bei jüngeren publizieren. Und dann kaufen vielleicht auch Kollegen und so, das um die Texte zu lesen.
Wir haben es gesagt am Anfang, das ist der Spruch, der programmatische Spruch, unter Rätoromanen nur romanisch auf dem Titel. Ist das auch etwas, was Sie selber auch propagieren mit dem Kalender?
Ja, das ist sicher etwas Zentrales bei uns, weil bei uns im Wirtshaus zum Beispiel redet man romanisch und dann kommt ein einziger, wo man meint, er könne nicht romanisch und dann wechseln alle auf Deutsch. Und das finde ich eigentlich wirklich problematisch für das Romanische.
Aber eigentlich muss ich sagen, ist der Spruch schon antiquiert in dem Sinn, in der heutigen, jetzt vor allem bei den Jungen. Weil es gibt, die meisten Jungen reden so gut Deutsch auch, vor allem Schweizerdeutsch. Und sie wissen gar nicht, ob sie jetzt Deutsch-Schweizer oder Romane sind. Oder? Und dann sind sie sich halt gewöhnt, jetzt mit irgendjemandem, der auch Romanisch kann, Deutsch zu reden. Jetzt im Oberengadin auf jeden Fall. Dass sie fast ein schlechtes Gewissen kriegen, oder? Wenn sie da das Logo unter Romanen und Romanisch und dann sagen, oh ja, eigentlich müsste ich ja Romanisch reden. Und das kann auch negative Gefühle oder so geben. Und das sollte es ja eigentlich nicht.
Aber, wie gehen Sie mit dem um?
Ja... Ich versuche immer, Vorteil zu zeigen, wenn man Romanisch kann. Oder? Und dass man irgendwie noch eine Tür hat, auch zu den anderen Sprachen, die vom Latein stammen. Aber auch, dass man die eigenen Wurzeln hat und die Identität hat und all die Probleme, die vielleicht viele in Amerika oder so haben und die suchen ihre Herkunft und so weiter. Das haben wir nicht. Wenn wir Romanisch reden, haben wir den Bezug.
Aber das heisst, als Redaktorin müssen Sie schon ein bisschen Spagat machen, weil Sie quasi den Spruch vielleicht am liebsten würden streichen würden, um den jungen Leuten vielleicht das ein bisschen schmackhafter zu machen und ein bisschen ein frisches Romanisch ihnen vorstellen.
Aber ich finde, der Spruch ist ja eigentlich, der macht den Jungen das bewusst, oder? Darum ist es ja eigentlich nicht so schlecht. Weil dann werden sie sich auch bewusst, ah ja, vorher sind wir eigentlich Romane gewesen, oder? Und das fördert das Sprachbewusstsein. Wenn das nicht wirklich wie Zwang verkauft wird, dann passt es immer noch. Weil sonst, wenn alle Romanisch sprechenden Schweizerdeutsch reden würden untereinander, dann würde ja Sprache verschwinden, und zwar ganz schnell, sofort.
Mhm. Andreas Gabriel im Kalender Romansch. Die aktuelle Ausgabe vom Kalender Romansch zeigt, dass die Frage natürlich auch in den anderen Regionen sehr stark beschäftigt. Es gibt einen Artikel von der Herausgeberin, wo sie Alternativen gibt für Germanismen. Also im Romanischen gibt es ja immer mehr auch deutsche Wendungen. Junge mischen das miteinander mischen wie Secondos in der Deutschschweiz vielleicht. Deutsch und Italienisch zusammen machen die Rätoromane Romanisch und Deutsch oder deutsche Konstruktionen. Und die Herausgeberin vom Kalender Romansch gibt da Varianten, wie man es könnte noch romanischer sagen. Das scheint also auch dort eine Sorge zu sein.
Das Thema ist überall das Gleiche. Heutzutage steht das Romanische in Konkurrenz mit viel mehr anderen Sprachen. Das Deutsche ist allgegenwärtig in den Medien, überall. Und es geht darum, wie findet man die Identität, Sprachidentität, um mit dieser kleinen Sprache rauszugehen in die mehrsprachige Umgebung. Und da versucht jeder Kalender ein bisschen Anreiz zu bieten, auch für die junge Generation, mit dem Spagat zu der traditionellen Leserschaft, die sicher nicht sehr jung ist. Und das ist ganz schwierig als Redaktion.
Was mir noch aufgefallen ist, als ich eben die drei aktuellen Ausgaben verglichen habe aus diesen drei Regionen, dass die Marktdaten, also Vieh- und Warenmärkte, sind nur noch im Kalender Primintia Dei zu finden. Der Mondkalender mit Daten zum Säen und Pflanzen, also wirklich, wo Bäuerinnen und Bauern sich orientieren können, nur noch im Kalender Ladin und im Kalender Romansch. Das heisst, das volle Programm, wo sich ein Bauer informieren will, findet man in keinem von diesen drei Kalendern. Aber wahrscheinlich gibt es dafür sowieso bessere Apps heutzutage, Andreas Gabriel.
Das ist anzunehmen. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die sich wirklich kalendarisch auf die Publikation verlassen. Und das ist, glaube ich, eine Frage von der Beibehaltung von Traditionen. Die einen sagen, nein, das brauchen wir nicht mehr, lassen wir weg. Und die anderen sagen, mal, wir sind ein Kalender und wir bringen es voll ins Programm. Und eben, wenn Sie von drei Kalendern reden, der vierte, der jetzt nicht mehr als Kalender rauskommt, kommt jetzt ja als Revista, heisst, also als Magazin raus. Die haben einen weiteren Schritt gemacht, gesagt, ja, Kalender ist nicht mehr die Form, die angesagt ist. Wir gehen in Richtung Magazin als Ergänzung zur Tagespresse mit weiterführenden Artikeln. Das ist ein anderer Weg.
Bei uns jetzt im Kalender Ladin haben wir ziemlich viele Leute, die insistieren darauf, dass es auch die Sachen vom Mondkalender drin sind. Es hat viele, die im Garten ihre Sachen nach dem Kalender einrichten. Und dort haben wir dann die Konkurrenz, gewisse Pfarrer, die sagen, das ist nichts für den Kalender, das ist Superstition. Aber glauben, das darf man nicht. Und dort haben wir dann denen nachgegeben, die das gerne drin haben.
Ja. Dann gibt es noch andere Kalender von den Anthroposophen, oder? Weil andere Daten drin haben. Maria Thun und so hat andere als der Kalender Ladin. Und dann gibt es sogar Leute, die in der Anthroposophie sind oder Demeter, die aber trotzdem nach dem Kalender Ladin sehen und pflanzen und nicht nach der Maria Thun.
Dann sieht man den Erfolg im Garten. Wer liest den Kalender Ladin, genau, und wer hat den anderen?
Wer weiß.
Herr Klein-Gutti, Sie sagen eben, es gibt immer noch tatsächlich Leute, die sich daran orientieren. Aber trotzdem sieht man, es ist nicht mehr die primäre Funktion von dem Kalender heutzutage.
Eindeutig.
Aber es ist ja trotzdem interessant. Obwohl das Produkt Kalender doch etwas ziemlich Anachronistisches hat, hat dann auch so einen Erfolg. Sie haben gesagt, mehr als 2000.
Ja, mehr als,
mehr als 2000 Exemplare pro Jahr verkaufen sich. Ich habe Statistik angeschaut. Rund 7'500 Menschen haben angegeben bei der letzten Volkszählung, dass sie Engadiner romanische Muttersprache haben. Das heisst, ein Drittel von diesen Leuten kauft den Kalender.
Das ist unglaublich, ja.
Wie erklären Sie sich den Erfolg?
Ja, ich weiß auch nicht. Es gehört einfach aus Tradition, gehört es bei allen dabei. Und eben Junge dann vielleicht noch nicht, aber solche, die Familie haben, tun das dazu.
Und dann muss man vielleicht auch noch sagen, dass im Oberen ganz viele sicher Deutsch als Muttersprache angegeben haben, aber vielleicht trotzdem den Kalender Ladin kaufen, weil sie das kennen und dort aufgewachsen sind. Und, oder vielleicht irgendwie ein Geschäft haben oder eine Praxis oder ein Restaurant und dann hängt dort zum Teil auch der Kalender Ladin.
Wenn man sich dem vor Augen hält, wie Kalender vielfach unter die Leute gebracht werden, ich weiß nicht, ob St. Gaudens das immer noch kennt, andere Regionen kennen das noch, mit den Lokalverantwortlichen in jeder Gemeinde, die dann den Kalender vorbeibringen, in jedem Haus eigentlich anklopfen. Die wissen genau, die wollen zwei Kalender, die einen wollen einen Kalender, die wollen gar nicht, gehen sie gar nicht vorbei. Oder? Und bei uns in Waltensburg, um das Beispiel zu nennen, unsere Familie hat das auch gemacht, jahrelang. Und dann ist man vorbei zu diesen Leuten, bis man sie einmal angetroffen hat. Und dann, wenn man einmal ein Haus ausgelassen hat, dann sagt man, ja, ihr seid nicht gewesen und so weiter. Und da hat man wirklich schauen müssen, dass man überall vorbei ist. Also Kalender in jedem Haushalt, das ist wirklich in vielen Gebieten eine Realität.
Und das ist auch bei uns so. Das muss man sagen. Früher hat man auch Literatur so verkauft, aber das wird jetzt nicht mehr so. Aber der Kalender wird immer noch so verkauft.
Sie gehen immer noch von Haus zu Haus?
Also jedes Dorf hat seinen Verantwortlichen, das ist schon so genannt. Kuvi. Und er ist verantwortlich für den Verkauf. Aber ja, es funktioniert schon nicht mehr überall wie früher. Oder? Muss schon sagen. Und zum Teil müssen die Schüler oder dürfen die Schüler den Kalender verkaufen und selber können sie sich zum Teil vielleicht gar nicht mit dem identifizieren. Und, ja, es ist bei dir schwierig.
Ja. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass Sie das ja in einem generationenübergreifenden Projekt quasi machen, Sidonia und Jüri Klein-Gutti. Sie haben den Kalender der Redaktion zusammen übernommen. Haben Sie immer die gleiche Perspektive oder hat es Momente gegeben, wo Sie auch Unstimmigkeiten hatten, wie Sie gesagt haben, ja, also wir von der jungen Generation oder also nein, wir von der Alten ist ja klar ganz anders?
Nein, das haben wir nicht gehabt. Das hat auch mit dem zu tun, dass mein Vater jung geblieben ist sozusagen und ich aber konservativ bin für eine Junge.
Also
haben wir uns gerade verstrafen, haben wir fast nie einen Konflikt gehabt, weil ich so konservativ bin und er so liberal und neu denkend.
Wir haben auch schon darüber geredet, eben über das Spannungsfeld. Es muss gleich bleiben im Prinzip, es muss sich aber auch verändern. Wie sehen Sie das, Andreas Gabriel? Wie sehen Sie die Zukunft von diesen Volkskalendern?
Ich glaube, dass sie schon eine Zukunft haben. Es ist der Spagat zwischen Kontinuität und aber ein neues Publikum einbinden. Schnell gesagt, aber wirklich nicht ganz einfach. Man sieht ein Beispiel am Kalender Permincigi. Das hier aufgeschlagen mit den Fotos von den Toten von diesem Jahr. Und das hat sich jetzt zu einer Tradition entwickelt. Das ist in jedem Kalender drin. Und wenn ich jetzt die ganze Reihe daheim habe, ist natürlich mein ganzer Stammbaum ist da drin, kann ich nachschlagen. Das ist schön. Jetzt eine junge Generation vielleicht. Was ist das da? Irgendeine Übersicht mit den Fotos von allen Toten von dieser Region. Aber das sind Sachen, wo irgendwo identitätsstiftend sind. Und um auf die Frage zurückzukommen, glaube ich schon, dass es das Abbilden ist, was passiert in der jungen Generation, wenn ich da den Kalender Ladin vor mir habe, mit der Schulklasse. Die machen das und sind sich aber vielleicht nicht bewusst, was das für eine Bedeutung hat im sprachkulturellen Sinn. Und dass man das abbildet, das kann, glaube ich, schon dazu führen, dass es zu einer Identifikation später führt. Die werden das sicher später mit anderen Augen wieder anschauen. Und das ist schon der Weg, zum aktuellen Geschehen im sprachlich-kulturelle Gebiet abzubilden, einzuordnen, zu kommentieren und entsprechend auch Bedeutung zu verleihen, weil man das publiziert.
Und was die jungen Leute dann merken, ist, dass die Leute das gelesen haben, weil die kriegen dann Echos, weil sie im Kalender Ladin erschienen sind oder etwas geschrieben haben. Also das habe ich jetzt erst kürzlich von einer eigenen Schülerin gehört. Sie habe ganz viele Echos gekriegt, weil sie einen kurzen Beitrag im Challenger geschrieben hat. Und vielleicht sind sie sich wegen der ganzen Sprachbewegung und das noch nicht so bewusst, aber die Echos, die kriegen es.
Facebook funktioniert nicht wesentlich anders, glaube ich. Also man macht etwas und dann gibt es eine Rückmeldung und das ist da für die sprachlichen Sachen durchaus ein Weg.
Selber sind Sie aber noch nicht auf Facebook mit dem Challenger Ladin?
Nein, mit dem Challenger Ladin nicht. Aber selber schon. Die haben auch letztes Jahr, als wir den Challenger vorgestellt haben, habe ich dann so eine Ankündigung auf der Facebook drauf gesetzt.
Für Sie beide ist das die letzte Ausgabe vom Challenger Ladin. Warum hören Sie auf?
Wir haben beide viel anderes auch noch zu tun. Oder wollen es auch noch zu tun. Und 7 Nummern ist eine schöne Zahl und es tut dem Challenger auch gut, wenn jemand Neues mit neuen Ideen kommt. Und wir haben zum Glück jemand ganz Kompetenz gefunden.
Ja, ich bin auch ganz froh, dass Bettina Vital die neue Redaktorin zugesagt hat. Sie ist ein bisschen jünger als ich und hat auch Romanistik studiert. Und vielleicht tut sie dann den Challenger sogar auf Facebook drauf, macht sie eine eigene Seite. Vielleicht tut sie auch noch von der Titelseite etwas ändern, nimmt der Spruch vom Trenter Romans per Romans aus. Ja, wir sind gespannt und sind aber überzeugt, dass das gut weitergeht.
Sidonia Klein-Gutti will zusammen mit ihrem Vater Tschöri den Engadiner Volkskalender Challenger Ladin rausgibt im Gespräch mit unserer Redaktorin Christina Capriz. Auch dabei an dieser Sendung war der Andreas Gabriel von der Lia Romancia, dem Rätoromanischen Dachverband. Die Angaben zu diesen 3 romanischen Kalendern, die im Gespräch erwähnt worden sind, finden Sie auf unserer Internetseite auf srf1.ch unter der Sendung Schnabelweiz. Sie hören in dieser Stunde noch von einem weiteren Kalender, nämlich am Appenzeller-Kalender. Lesser und Markus Flückiger und Polka 1. Früher hat man noch in allen Bauernstuben einen praktischen Jahreskalender gehabt oder eine Prattig, die auch ein Ratgeber war. Und ein Nachschlagewerk. Heute haben nicht mehr so viele Leute also auch daheim. Man kann ja alles, was in so einem Kalender steht, auch im Internet nachschauen oder in einer App auf dem Handy. Und gleich, es gibt sie noch, man hat es schon vorhin gehört, zum Beispiel eben auch noch den Challenger Ladin, die Engadiner Variante von drei verschiedenen rätoromanischen Kalendern. Noch viel älter ist der Appenzeller Kalender. Die erste Ausgabe ist 1722 rausgekommen, vor bald 300 Jahren also. Susan Sturzenegger hat in dieser Ausgabe 2017 geblättert.
Da steht schon, was im Januar für Wetter ist. Anfangs des Monats herrscht helles oder kaltes Wetter. Am 28. ist Neumond und der Mars geht im Januar nach dem 9. zu Abend unter. Und der Saturn um 6 Uhr am Morgen auf. Die Zeitangaben beziehen sich auf das Ortszentrum von Herisau. An meinem Geburtstag im Oktober regnet es. Das weiss man offenbar schon. Das steht in der Spalte Himmelserscheinung und mutmaßliche Witterung. Da kann man noch lesen, wie das Wetter war, falls man es vergessen hat. Im Mai 2016 regnerisch und kühl. Kalender über die Trächtigkeit der wichtigsten Haustiere. Wow, der Esel trägt 350 Tage und ein Fasan brütet 26 bis 27 Tage. Und das steht noch, ein Päckchen verschicken kostet bis 2 Kilo mindestens 7 Franken. Das ist alles interessant und praktisch oder auch lustig. Aber das Wichtigste im Appenzeller Kalender sei für die meisten Leser und Leserinnen das Marktverzeichnis. Die Waren- und Viehmärkte in der ganzen Schweiz, sagt der Verleger Marcel Steiner. Viele kaufen dann aber auch ganz einfach wegen dem Kalender. Wegen der Mondphase, damit man weiss, wenn man die Nägel schneiden oder die Hühneraugen entfernen sollte. Wenn man am besten güllt, Mistzettel, Zimmerpflanzen umtopft, Unkraut jättet oder Zwiebeln setzt. Am 21. März, Benedikt macht Böllen dick. Den Appenzeller-Kalender gibt es, wie gesagt, seit 1722. Seitdem kommt er jedes Jahr ununterbrochen raus. Und er ist eine der ältesten Publikationen in der Schweiz. Die Leserschaft ist eher älter, ländlich, viel sind Bauern. Zu den besten Zeiten in den 1960er, 70er Jahren war die Auflage bei 40'000. Heute aber ist sie, immerhin, noch bei 16'000. Es ist nicht nur ein schwindendes Interesse, es gibt noch einen anderen Grund, warum weniger Appenzeller-Kalender verkauft werden, erklärt der Verleger Marcel Steiner. Das ist der Vertrieb.
Früher haben wir in jedem Dorf, zumindest im Appenzellerland, aber auch in der umliegenden St. Gallischen Gemeinde, haben wir in jedem Dorf eine Hausiererin oder einen Hausierer gehabt, der von Haus zu Haus ist mit dem Kalender, den kann verkaufen. Und die sind dann natürlich älter geworden, haben nicht mehr mögen, sind dann weggestorben und die fehlen uns heute.
Wenn die Margrit jedes Jahr mit dem Appenzeller-Kalender an den Türen läutet, die Margrit, die jeder kennt, dann hat man ja nicht Nein sagen. Es gibt ihn schon seit bald 300 Jahren und er hat sich im Laufe der Zeit natürlich schon ein bisschen verändert. Der grösste Unterschied zwischen dem 1. 1722 und dem von heute?
Der grösste Unterschied ist der, dass der heutige Kalender ist viel dicker wie der erste. Er hat viel mehr redaktionelle Teile. Es gibt viel mehr zu lesen. Der erste Kalender ist eigentlich ja, für ich sage, nur ein Kalender gewesen mit dem Kalendarium. Und dann hat er noch ein paar Tabellen gehabt, so wie Trächtigkeitstabellen, Zinstabellen oder auch Tabellen vom kleinen 1x1. Das hat damit zu tun gehabt, dass früher die Leute oder viele Nutzer von diesem Kalender schlecht haben können lesen. Da hat man gar nicht so viel Lesestoff können oder wollen bieten. Man hat dann mit der Zeit einen Holzschnitt angefangen zu publizieren oder Lithografien und dann später dann eine Fotografie.
Der Appenzeller-Kalender von heute wirkt wenigstens von außen schon ein bisschen altmodisch. Schon die altdeutsche Schrift auf der Titelseite. Und das will man so beibehalten, sagt Marcel Steiner.
Er hat eigentlich immer so ausgesehen mit diesen Ranken, mit diesen Rebranken und mit dem Wappentier von beiden Appenzell, mit dem Bär. Und da gibt es noch so eine lustige Anekdote, dass der erste Appenzeller-Kalender ist in St. Gallen gedruckt worden. Und dort haben sie beim Wappentier das Geschlecht unterschlagen. haben sie nicht mitgedruckt, dass es ein männlicher Bär ist. Und das hat dann noch einen kleinen Aufruhr gegeben, da im Appenzellischen.
Johannes Dobler, Mathematikus, war der Gründer des Appenzeller Kalender.
Ja, das muss ein Aufmüpfiger gewesen sein. Ich meine, der Grund, wieso dass der Appenzeller Kalender überhaupt rausgegeben hat, war eigentlich der Kalenderstreit gewesen. Also die Ablösung vom julianischen Kalender durch den gregorianischen. Das hat der Appenzeller lang nicht gepasst. Die St. Galler Kalender haben eben dann den gregorianischen Kalender übernommen und der Dobler hat das Gefühl gehabt, da gehe ich nicht. Und in ihm Kalender sind dann immer beide Kalendarien nebeneinander abgedruckt worden, also mit denen 13 Tage verschoben. Und zwar bis 1958. Erst 1958 konnte man sich dann einmal den Zeller Kalender durchringen, nur den gregorianischen, also den neuen Kalender abzudrucken.
Das sind die Appenzeller, wie man sie kennt. Wenn wir jetzt noch hier in der neuesten Ausgabe ein bisschen weiterblättern, kommen wir zum redaktionellen Teil. Da hat es Gesundheitsthemen, Tipps zum Schlafen, eine Strickanleitung für fingerlose Händchen, ein Maisboularde-Rezept von Hans-Jock, Kreuzworträtsel, ein Wettbewerb, ein Porträt von einer Trachtenschneiderin, verschiedene Jahresrückblick, Blick in die Welt, Blick in die Schweiz, Blick ins Appenzellerland. Verstorbene Persönlichkeiten werden geehrt. Die bekannte Wirtin von der Hundwiler Höchi ist gestorben. Und was nicht fehlen darf, das Behördenverzeichnis. Etwas ganz Modernes hat es auch noch. Ein Artikel mit dem Titel «So funktionieren Facebook, Twitter und Co.». Ganz wichtig, auch zwei Seiten Appenzellerwitz und die Appenzeller Mundartgeschichten.
Die sind für uns eigentlich sehr wichtig. Sie haben halt auch eine Tradition in dem Appenzeller-Kalender. Und wir bemühen uns auch immer wieder auf neue Autorinnen und Autoren zu stoßen.
Sagt Marcel Steiner, Verleger vom Appenzeller-Kalender, einem Kalender, der trotz sinkender Verkaufszahlen aber immer noch recht beliebt ist. Susanne Sturzenegger hat drin geblättert. Ein paar Sachen hat sie rausgepickt, kostet übrigens 12.80 Franken und kommt im Appenzeller Verlag raus. Appenzell, ein laiiges Stichwort. Laiig, das ist ein typisches Appenzellerwort. Der Mundart-Redaktor, der André Perler, erklärt das Wort da dann als nächstes in ein paar Minuten in der Schnabelweite auf SRF 1. Sie hat's gesehen.
vorbei. Aber man hört kein Geräusch, weil der Schnee sie verschluckt. Und auch alles sonst.
Stahlberger da singt von Schnee. So, und jetzt zu unserem Schnabelweit-Briefkasten, wo wir Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern beantwortet. Die Margrit Fuchs aus Geis im Kanton Appenzell-Ausserrhoden hat unseren Mundart-Experten eine E-Mail geschrieben. Sie möchte mehr über den Ursprung vom Wort «leihig» wissen. Bei ihr heisst sie das «angenehm». Gut. Der andere Perler hat sich schlau gemacht.
Die Frau Fuchs hat recht. Laut dem Innerrhoder Wörterbuch von Joe Manser bedeutet «leihig» praktisch, lieb und angenehm. «Leihig» kann man aber auch als Verstärkungswort brauchen. Es tut wie der «leihig», als rennt oder luftet wie verrückt. Ähnlich steht es auch im Idiotikon am Schweizerdeutschen Wörterbuch. «Leihig» oder «leuig» meine schönartig, wohlgefällig, von einem Haus, von Vieh, von Wetter, auch von Menschen und ihrem Benehmen. Und laut dem Idiotikon ist «leihig» nicht nur in den beiden Appenzell verbreitet. Es gibt auch Belege aus dem oberen St. Galler Rheintal und von Tägerwilen im Kanton Thurgau. Das Gegenteil von «leihig» ist «oleihig». Das bedeutet unpraktisch, unangenehm, unliebsam. Jetzt, wo kommt das Wort «leihig» her? «Leihig» steht zu «leih» wie «artig» zu «art». «Leih» und «art» sind Synonym. Das appenzellische «leihig» ist also nichts anders als das hochdeutsche «artig». Weil statt «art» kann man im appenzellischen auch «leih» sagen. Im Innerrhoder Wörterbuch steht zum Beispiel «da hat er kein Leih und keine Gattig» für «das ist keine Art, das ist nicht anständig». Oder man sieht statt «auf die Art» «auf die Leih». Laut dem etymologischen Wörterbuch vom Kluge leitet sich «leih» vom altfranzösischen «loin» ab. Das geht zurück auf latinisch «lex legis», wo «Gesetz» bedeutet hat. Bis im Mittelalter hat man wie Doma im deutschen Sprachraum «leih» gesehen für Art oder Gattung. Der Grimm hat in seinem deutschen Wörterbuch aber schon Anfang 19. Jahrhundert geschrieben, dass «leih» nur noch selten aus Substantivbrauch käme, sondern mehr als endige Zahlwörter wie «zweierlei», «dreierlei» usw. Der Grimm hat aber weitergeschrieben, dass «leih» für «art» in der Schweiz, z.B. zu Basel oder zu St. Gallen, noch in Gebrauch sei. Heute kennen wir das «leih» eigentlich auch in der Schweiz, abgesehen eben von der Nordostschweiz, fast nur noch als «endig», z.B. «allerlei» oder «keinerlei». Für ganz Verschiedenes kann man sagen «aller Art», «allerlei» oder «aller Gattig». «Art», «leih» und «gattig» sind alles zusammen Synonym.
Ganz «leihig» hat unser Mundartredakteur der André Perler das Wort «leihig» erklärt. Wir bleiben in der Ostschweiz. Nach dem Engadiner und dem Appenzeller Volkskalender und dem Appenzeller Wort «leihig» kommt als letztes hier in der Mundartsendung Schnabelweite Familienname Gantenbein dran. Unsere Experten vom Schweizerischen Idiotikon erklären ja jede Woche Familien nehmen hier bei SRF 1. Und heute ist es ein Name, der es in die höhere Literatur geschafft hat, eben Gantenbein. Der Thies Fetzer vom Idiotikon im Gespräch mit unserem Mundart-Redakteur Markus Gasser.
Der Herr Gantenbein aus Zug hat gefragt, was sein Name bedeuten würde. Jetzt Gantenbein, den Namen kenne ich aus der Literatur, aus dem Max Frisch seinem Roman «Mein Name sei Gantenbein». Gantenbein, da fällt mir der Name Ochsenbein ein. Thies Fetzer ist Gantenbein auch. Geht zurück auf einen Körperteil.
Nein, bei Gantenbein gibt der Blick auf das ursprüngliche Verbreitungsgebiet vom Namen einen Hinweis auf eine ganz andere Herkunft. Gantenbei als Name ist nämlich seit dem 14. Jahrhundert vom südlichen Vorarlberg zum Rheintal auf bis ins Domlesch verbreitet. Und laut Familiennamenbuch der Schweiz war der Name um 1800 dann noch in Graps, St. Gallen und Trisa, Liechtenstein einheimisch gewesen. Die Herkunftsregion weist darauf hin, dass es sich um einen rätoromanischen Namen handelt. Und in Graps zum Beispiel nimmt man an, dass die Sprache bis etwa um 1300 geredet worden ist.
Also Gantenbei ist erstaunlicherweise nicht deutsch, sondern rätoromanisch. Was bedeutet der Name denn?
Ja, Gantenbei ist eigentlich Gantabein und bedeutet so viel wie singt gut oder auch als Befehl sing gut. Das ist ein sogenannter Satzname und wahrscheinlich war es einfach ein Übername für den ersten Namenträger. Entweder hat er besonders gerne gesungen oder vielleicht auch sehr gut oder aber eben besonders schlecht und man hat ihn aufgefordert, dass er jetzt endlich einmal gut singen soll.
Auf jeden Fall jetzt mit Singen zu tun, das ist eine ganz auffällige Namenform, oder?
Ja, aber der Typ vom Satznamen ist an sich nicht so selten. Es gibt einen Haufen Beispiele von solchen Übernehmen, die eine Person charakterisieren. Zum Beispiel ist der Liebglas einer, der zu tief ins Trinkglas schaut. Der Schafrat ist einer, der Hilfe leistet, also entweder mit gutem oder auch mit unerwünschtem Rat zur Seite steht. Und auch aus dem rätoromanischen Sprachgebiet gibt es vergleichbare Namen. Beleid ist zum Beispiel 1325 im Bündner Oberland einer, der Malia Bein heisst. Das bedeutet so viel wie Frissgut.
Also Singgut heisst Gantabein. Aus dieser Charakterisierung von einer Person ist der Familienname geworden. Ja, singen denn die Rätoromanen besonders viel oder gut oder eben vielleicht auch schlecht, dass gerade dort das zum Namen geworden ist?
Ja, das würde man natürlich gerne so interpretieren, aber letztlich bleibt es halt Spekulation. Ich habe zwar im Lexikon Historik rätig nachgeschaut und herausgefunden, der älteste romanische Chor ist der vor Kloster Schwaldisentis und der ist schon im 16. Jahrhundert gegründet worden. Und auch der gemischte Chor aus Zotz im Engadin ist schon im 17. Jahrhundert entstanden. Und man weiss ja, dass Bündner sogar im Unterland als Highway-Bündner romanische Chör gründen. Aber trotzdem muss man sagen, gesungen wird ja letztlich überall. Und das kann man dann auch nicht als Hinweis darauf nehmen, dass die Romanen eine besondere Sangesfreude an den Tag legen würden.
Wer hätte das gedacht? Gantabei hat nichts mit irgendeinem Bei zu tun, kommt nicht aus der deutschen Sprache, sondern aus dem romanischen Gantabein, also Singgut. Viel schöner, als man sich das gedacht hat, oder? Der Dies Fetzer war das vom schweizerdeutschen Wörterbuch am Idiotikon. Und das war es auch schon von der heutigen Schnabelweit. Redaktion von dieser Sendung: Christine Gabrez, Susanne Sturzenegger und der André Perler. Musikredaktion: Roli Lütti. Am Mikrofon: Mariette Tomaschek. Nächste Woche schauen wir dann in der Schnabelweit nochmal in zwei Volkskalender rein, nämlich in den Schwarzbubenkalender aus dem Kanton Solothurn und in Friburger Volkskalender. Sie hören SRF 1 und Sie schauen SRF 1 auf unserer Facebook-Seite, wo wir unglaubliche 3000 Bilder von unserer Hörerschaft bekommen haben nach unserem Aufruf, dass wir einen Jahresbilderkalender machen wollen. Die besten davon die sehen Sie dort auf unserer Facebook-Seite. Und wie dass man eine meisterliche Fotografie machen kann, das hören Sie im Nachtclub bei Mike Lamiar. Er redet nämlich mit einem Naturfotograf. Ich bin Marietta Tomaschett, wünsche einen schönen Rest.
Lustiger auf der Welt als so ein Brienzer Burli. Hat einen Santim Geld im Sack und öppe ein smäschiges Urli. Ah, simpeli, sampeli, sie, oh, faseli, tuseli, da. Es ist kein Areti, es Brienzer Burli, zi, oh nein. Es ist kein Areti, es Brienzer Burli, zi. Sie geiss auf die Alp und sagen, sie heigen Kuhli. Und wenn man es denen an Glauben tät, dann hätten sie noch ein Stierli. Ah, Simpeli, Sampeli, See, au, Faseli, Duseli, da. Es ist kein Areti, es bringt sie Purli, zi, oh nein. Es ist kein Areti, es bringt sie Purli, zi. Es ist kein Areti, es bringt sie Purli, zi, oh nein. Es ist kein Areti. Schmatzele mit dem Anke, la simpeli, sampeli, see, la faseli, duseli, da. Es ist kein Areti, es bringt sie Purli, zi, oh nein. Es ist kein Areti, es bringt sie Purli, zi, es ist kein Sitz nutzleg, hey, auf ihrem Haarig Schlitten. Das Käsli siegen hat wie Stein, man merkt sie fast nicht beißen.
Der Traufer und sein Brienzer Burli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.